Emily, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer fallen dir Neuanfänge?
Lisa, welch eine interessante Frage. Ich würde sagen, eine glatte 5.
Eine 5?
Eine 5, ja. Also exakt in der Mitte.
Ach, echt?
Ja.
Ich würde sagen, eine 3,5.
Also sehr schwer. Oder?
Nee, 10 ist schwer.
Ah, ja. Okay.
Ja, aber bei dir ändert es ja gar
nö.
Nichts. Ja. Also mir fallen sie eher leichter, deswegen 3,5. Emmy, können wir starten?
Wir können beginnen.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an?
Cheers!
Halli, hallo zurück hier.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch am heutigen Tage hinter den beiden Mikrofonen Lisslis und MCMs.
Ganz smooth, ganz easy, Emmy.
Ja.
Hallo, liebste Drahtis, willkommen zur Schnapszahl-Folge 55.
Und wir nicht am Trinken. Lisa, warum? Was haben wir heute?
Wir haben Dienstagmorgen, 10 Uhr.
Ja.
Und es ist kein Knoppers auf dem Tisch.
Das wäre auch um 9:30.
Ach ja, stimmt.
Ja.
Egal. Ja, Drahtis, ihr merkt, es ist Dienstag. Das merkt man. Man hört's.
Ach, gar nicht.
Und wir sind ein bisschen aufgedreht. Oder ich bin aufgedreht. Aber hey, ich habe gute Laune. Ich habe gute Laune. Ich bin geimpft.
Und die Woche ist ja wohl wahnsinnig kurz.
Die
also,
ist kurz.
Also, morgen nochmal arbeiten und dann frei. Frei. Ist es nicht schön? Ja?
Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur ersten Kategorie. Random Frage.
Heute mal ganz alternativ unterwegs. Lizzie.
Warum alternativ?
Na, das hast du noch nie so eingesprochen. Die Kategorie.
Ja, ich finde, nach einem Jahr, da kann man auch mal sagen, hey, Zeit für was Neues.
Für
Neuanfang. Und deswegen habe ich auch schon eine andere Partnerin angefragt. Da bin ich ganz ehrlich. Gut, also meine random Frage ist, welches Hobby würdest du gerne ohne viel üben haben? Üben.
Ich glaube tatsächlich, ich würde wahnsinnig gerne Klavier spielen können.
Hast du was Lames?
Naja, das Ding ist, ich bin gar nicht musikalisch und deswegen wäre es schön, wenn ich genau das quasi in die Wiege gelegt bekommen hätte.
Ja, ja,
aber
ja.
Nope. Warum also, meinst du was Aufregendes wie
Zaubern?
Wie Parkour machen oder so?
Nee, Zaubern. Zaubern finde ich cool. Oder Beatboxen.
Hm.
Ich habe ja mal eine Beatbox-Karriere gestartet, kann ich jetzt auch ehrlich sagen.
Hast du sie ja schon mal erzählt hier?
Ist aber nach 2 Tagen auch wieder ein Flop gewesen.
Ja.
Na, ich habe halt dann so. Das war eine Vollkatastrophe. Aber ich habe mir YouTube-Videos angeguckt.
Und du hast gedacht, du bist voll im Game, du kannst es richtig gut.
Ja. Ich war schon dabei, mir einen Namen zu geben, aber
ja,
es hat nicht gereicht.
Man denkt ja auch beim Hören von sich selbst, man wäre richtig gut. Ich habe ja auch früher ab und an mal gesungen, bevor ich wusste, ich kann nicht singen. Und natürlich habe ich da Adele gesungen.
Hast du auch so an dein Ohr gehalten, so
nee,
wenn du hohe
natürlich,
Töne
nee,
singst?
Nee, aber ich habe mit der Hand habe ich schon wirklich sehr gefühlt.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, hey Emmy, nimm dich doch mal auf. Nimm mal eine Tonspur auf.
Nimm mal auf.
Damit du auch hören kannst im Nachhinein, wie du klingst.
Das war das Rolling in the Deep, ne?
Ja.
Ja.
Ja, noch ein paar andere,
so
glaube ich sogar.
Es
also es war schlimm, ehrlich gesagt. Es war sehr schlimm und da habe ich dann endlich realisiert, okay, wenn ich singe, es klingt eher so, als würde eine Ziege auf Wellblech pissen. Und diese Stellen, wo es so monstermäßig hochgeht, da halte ich einfach den Mund jetzt. Immer. Also egal in welchem Lied, aber wenn ich weiß, es geht in die Höhen und da ist so ein nein.
Na,
das kannst
Refrain,
du einfach nicht.
Der Refrain von Adele ist auch wirklich überraschend.
Ich glaube, jedes,
er kann überraschend gut oder
jedes
überraschend
ihrer Lieder
schlecht
ist für jemanden, der gar nicht singen kann, eine Katastrophe, weil du willst, du fühlst es. Und kennst du manchmal im Auto, wenn man so richtig der Musik, in der
We
Musik aufgeht? Und, singst, und dann denkst du so, jetzt bretter ich einen raus, weil mich hört niemand. Ich weiß, es ist schief oder es wird schief sein, aber ich bretter einen raus. Und währenddessen merke ich schon so, nee. Es klingt für mein eigenes Ohr schon so schlimm, dass ich es gar nicht, ich kann es gar nicht rausbrettern.
Ja, ja, kann ich.
Nee, ich kann da nur so, hä?
Ja, Emmy, was ist jetzt deine random Frage?
Meine random Frage an dich, Lisa, wäre, welches war deine Lieblingsserie aus dem letzten Jahr, beziehungsweise die du im letzten Jahr gesehen hast? In dem letzten Jahr. Da hast du bestimmt eine Serie geschaut. Und welches der Serien, die du geschaut hast, war
also ich
dein
muss ja
erst Favorit?
Mal, ich muss ja erstmal den Drahti sagen, ich bin nicht so ein Serienfan.
Bist du nicht?
Nee. Ich kenne mich nicht mit Schauspielern aus und ich bin ja so jemand, ich brauche kurze, prägnante Infos, die ich schnell konsumieren kann. Das heißt, meine Plattform ist YouTube.
Mhm.
Und Haus des Geldes fand ich gut, aber das habe ich das ja davor schon.
Du bist
schon
eher so ein Kurzfilmmensch, ne? 10 Minuten, boah, jetzt aber ein bisschen Popcorn noch reinziehen, das wäre toll.
Ey, nee, sowas kann ich einfach nicht. Welche Serie? Ja, hier so Finger weg, so Trash. Finger
aber
weg.
Aber Haus des Geldes hat dich wirklich abgeholt, oder?
Ja.
Also ich würde behaupten, das ist deine Lieblingsserie, weil ich glaube, ehrlich gesagt, du hast keine andere Serie so diszipliniert zu Ende geschaut. Mhm. Du hast ja 4 ganze Staffeln gesehen und die Folgen waren ja immer so um die 40, 50 ja. Minuten. Völlig ungewöhnlich für dich.
Das habe ich sonst nie
gemacht. Sonst bist du so nach 2, 3 Folgen, Emmy, hast du die zu Ende geschaut? Ja, ist voll gut. Okay, nee. Verstehe ich nicht.
Oder die, die wir gesehen haben, Catch, oder wie das heißt.
Ja.
Die war auch geil.
Stimmt.
Stimmt. So, und du?
Bitte war's. Ich glaube, ich muss sagen, ich oute mich jetzt mal.
Du bist lesbisch.
Ich habe dieses Jahr Orange is the New Black wieder angefangen. Und eigentlich war ich ja ein totaler Gegner, weil alle Lesben und alle Leute plötzlich sprangen auf diese Serie an, als sie rauskamen.
Ja.
Und das war mir einfach zu hyped. Und dann muss man ja als Lesbe, muss man das ja gesehen haben. Dabei ist mir ist aufgefallen, ich glaube nach der 2., 3. Staffel ist dieses lesbische Thema überhaupt gar
gegangen.
Nicht mehr im Vordergrund. Ja. Das ist überhaupt nicht mehr so relevant. Und ich bin wirklich überrascht. Ich denke, ich glaube, es gibt ja 7 Staffeln.
Ja.
Ich glaube, es gibt 7 Staffeln und das Staffelfinale hat mich wirklich, das Serienfinale hat mich getötet innerlich.
Aber du hast
innerlich.
Es auch dieses Jahr
ich
geschaut.
Ja, habe ich doch gesagt.
Aber du hast mich doch gefragt, was letztes Jahr?
Na, im letzten Jahr.
Ach so.
Das ist wie, was ist letzte Woche passiert? Hä? Im letzten Jahr. Und schön, dass du mich mitten in der emotionalsten Stelle unterbrochen hast. Es hat mich wirklich mitgenommen und ich war emotional gestrandet. Also es hat wirklich wehgetan, aber abgesehen davon, ich bin wirklich Feuer und Flamme von dieser Serie und ich denke, die ist gesellschaftskritisch, die ist aufklärend, die ist traurig, die ist herzergreifend, die ist herzerwärmend. Das ist wirklich, das ist eine richtig knaller Serie.
Mhm.
Und ich bin wirklich überrascht, welche Themen die da auch abgrasen. Also Feminismus, Rassismus, alles.
Irgendwas
wirklich,
mit Muss.
Nee.
Ja.
Also jegliche Form von Diskriminierung wird da aufgegriffen. Da wird auch so ein bisschen Amerika als Staat kritisch unter die Lupe genommen und auch viel kritisiert. Es ist wirklich, ich bin da wirklich Feuer und Flamme mit. Und ich kann nur an jeden rausgeben, der so sagt, Staffel 1 und 2 holt mich nicht ab, bleib am Ball.
Bleib dran.
Und die 7. würde ich allgemein sagen, ist auch wirklich die beste. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, kann man nur die 7. sich ansehen.
Echt?
Ich würde sagen, man könnte 6 und 7 oder nur 7 tatsächlich sehen. Ich meine, inhaltlich weiß ja jeder, worum es geht. Frauen sind in einem Gefängnis.
Ja.
Und da kommt man immer rein. Gut, diese ganzen Verpflanzungen und Beziehungen zwischeneinander, da muss man vielleicht dann mal kurz nachdenken oder mal nachgoogeln. Aber per se kommt man da schon rein, würde ich sagen.
Gut, dass du
und jetzt Monolog Ende, aber das ist toll.
Ja, Emmy ist letzte Folge auch aufgefallen und sie war selber angepisst, dass sie mir immer ins Wort fällt. Also kannst du bitte darauf achten? Danke.
Ja, gern.
Nee, aber du hast Verpflanzungen.
Ja, ich weiß.
Nee, ich glaube, du meintest Verflechtungen.
Nee, ich habe schon Verpflanzungen
okay,
gemeint.
Okay.
Weißt du warum? Das ist nämlich auch alternativ. Und in 2021, wo die Grünen ganz hoch im Kurs stehen, sollte man sich mal grüne Begriffe überlegen.
Ja. Emily Baerbock. So. Aus dem Nähkästchen. Jetzt klingt das, als hätten wir es einfach geschnitten.
Ja.
Aber,
haben wir nicht.
Aber wir schneiden gar nicht mehr, Leute. Wir sind Profis. Ja. Emmy, wer fängt an? Was hast du erlebt? Ich?
Du?
Ich habe 2 Sachen.
Ja, gern.
Die erste Sache steht unter dem Wort, ich mach's kurz und knapp, Nudeln.
Noodles.
Weil ich hatte einen Traum und Emmy, das war absurd. Ich habe Ich bin morgens aufgewacht, hast du gar nicht mitbekommen. Und hab's ins Handy reingeschrieben, weil es so absurd war, dass ich dachte, das muss ich festhalten, bevor ich es vergesse. Ich habe geträumt, okay. Wie soll ich sagen, ich bin unterwegs, ich laufe die Straße entlang und sehe einen Wollknäuel aus Menschen.
Ja.
Und da habe ich irgendwie so gesagt, was machen die denn da? Ja, Lisa.
Eine tolle Knolle aus Wolle.
Nein. Ja, Lisa, hast du nicht gehört? Wir wollen die größte lebendige Spaghetti Bolognese machen.
Lebendig?
Ja, weil die Menschen haben sich in Tomatensauce
Was?
Und es gab eine extra Nudelmaschine, dass die Nudeln, kennst du diese Nudeln, die so in sich gedreht sind?
Ja.
Dass die Menschen,
Spirellis oder sowas.
Ja, genau, dass die Menschen da reinpassen in so eine Spirelli, auf lebensgroß, und dass die sich auch bewegen wie eine Spaghetti, die gerade in der Pfanne sich bewegt. Total krank.
Hast du da irgendwie einen Fetisch?
Ich weiß
Hab ich
es
da irgendwas
nicht.
Verpasst?
Ich sehe nur, dass diese Menschen mit Hackfleischsoße übergossen die Straße entlang sich in einem Kuddelmuddel bewegen. Aber weißt du, was gefehlt hat? Der Parmesan.
Parmesan war nicht da.
Ich wollte erst noch googeln, was das heißt. Und die zweite Sache zum Thema Noodles. Noodles. Emmy und ich, ich sag's jetzt einfach raus, wir sind Studenten. Wir haben nicht so viel und wir müssen manchmal Reste essen machen. Und da hatten wir letztens 4 verschiedene Nudelsorten. Und Leute,
ich weiß auch nicht,
keiner
woher das
kann mir
kam.
Erzählen, jede Nudelsorte schmeckt für sich eigen.
Naja, ein bisschen ja
bisschen
schon.
Ein bisschen schon. Es schmeckt einfach anders, die Soße da drauf. Und wir hatten 4 verschiedene Sorten und es war echt für meinen Kopf, ja, komisch,
es
absurd.
Es war hochgradig verwirrend, zumal wir hatten ja auch Spaghetti.
Klein
mit diesen Spirellis und ich weiß gar nicht, wie heißen denn diese dicken, hohlen Nudeln?
Rigatoni.
Ja, das war einfach alles komisch und jede Nudel musste man irgendwie auch anders aufpieksen,
ja.
Hatte das Gefühl, das war...
Man konnte nicht
sich
ein System...
Es war ein richtiges Kuddelmuddel.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ein Nudelmudel.
Ein Nudelmudel.
Ja, und die zweite Sache, ich möchte über die Impfung reden. Ich habe... Gestern wurde ich das erste Mal geimpft. Leute, geht impfen. Das ist ein Bildungspodcast, also geht impfen. Genau, und das Ding ist, ich habe gestern zu Emmy im Auto gesagt, ich erzähle es dir nicht, ich erzähle es morgen im Podcast.
Mama, ich habe dich nämlich abgeholt als pflichtbewusste Partnerin, die ich ja nun mal bin.
Ich habe dich auch von deiner Impfung abgeholt.
Na klar, du bist aber auch eine pflichtbewusste Partnerin.
Klar.
Die sagt, nee, nachher tauchen Nebenwirkungen auf oder es geht ihr nicht so gut. Einfach, sie braucht ein bisschen Unterstützung, gerade emotional oder auch vielleicht körperlich. Da hole ich sie ab.
So, und ich habe gesagt, Emmy, das erzähle ich dir. Also, weil das ist ja ganz spannend. Emmy war im Velodrom, ich war in der Arena Berlin.
Ja.
2 verschiedene Impfzentren. Ja, und ich kam da rein und ich muss erstmal sagen, also die Bundeswehr hilft ja auch aus.
Mhm.
Und Mädels in so einer Bundeswehr, also
gab es bei dir Frauen?
Ganz viele.
Bei mir waren fast nur Männer.
Das war also. Das
also die
war,
in Bundeswehruniform.
Und die sahen sehr, sehr hübsch aus in ihrer Uniform auch. Sind das denn schon Soldatinnen? Ja.
Ja.
Ja, gut. Also die Soldatinnen sahen sehr gut aus. Genau, und dann kam ich rein, da hat gleich ein Typ gesagt, ja, zeig mal her. Und auch gleich geduzt im Berlinerischen. Habe ich gesagt, bei dir soll ich das hier abgeben. Ja, wir sind ja hier die Süßen, haben wir schon öfter gehört, hier in der Arena Berlin. Geh mal weiter. Und dann wirst du ja da überall von Hans bis Franz geschickt. Also so, geh mal zu dem mit der Weste, geh mal weiter zu dem mit der Weste und so. Also ist wirklich sehr gut strukturiert. Und dann komme ich zu der Station, wo man die ganzen Sachen ausfüllen muss.
Mhm.
So, und dann hat er gesagt, oh, das ist ja der Knaller. Du hast ja schon alles ausgefüllt. So, habe ich gesagt, ja klar.
Das ist normal, dachte ich.
Ja, dachte ich auch. So,
das
und dann
man.
Hat er gesagt, so, jetzt kannst du zur Impfkabine. Dann muss man so weiter. Und was ich total absurd finde, ist, dass sie vom BER diese Abtrenner vom Flughafen nehmen.
Nein.
Um die Schlangen zu koordinieren. Und da fühlt man sich schon...
Das gab's im Velodrom nicht.
Als würde man gleich in Urlaub fliegen. Sag ich ganz ehrlich.
Und was kriegst du dann eine Impfung im Verhältnis?
Ja, und dann steht man da vorne, dann ist da so eine Anzeige, ich weiß nicht, ob das auch bei dir war, so eine Live-Anzeige, welche Kabine gerade frei ist so und welche besetzt ist. So, und dann meinte der, guten Morgen, gehen Sie mal in 43 auf der rechten Seite. Und habe ich gesagt, okay, stand da schon der Typ. Und dann hat er gesagt, du willst zu mir? Ich so, ja, hi, guten Morgen. Er so, oh, die hübsche Lady krieg ich hier. So hat er sich hingesetzt, hat er gesagt, Champagner ist leider aus. Habe ich gesagt, oh Mann, deswegen bin ich doch hier. So, und dann hat er gesagt, so, das Geschehen findet hier statt. Setz dich mal bitte. Und dann hat er diese Daten da abfotografiert und hat dann von sich erzählt. Er hat erzählt, er ist eigentlich Fotograf. Ich muss ihn kurz beschreiben. Er hatte einen Fukuhila, sage ich ganz ehrlich.
Natürlich.
Er hatte Vans, ein T-Shirt mit Löchern. Also ich glaube, er war so ein bisschen punkig drauf. Er hatte auch so eine Aluflasche von Animal Kantereit. Also so ein bisschen Punk, Rock, Indie, so Deutsch-Indie, könnte ich mir vorstellen. Und er ist Fotograf. Genau, und dann hat er gesagt, er ist Festangestellter auf 30 Stunden. Und dann habe ich gefragt, wie viele werden da so dann täglich geimpft, so 3.600. Ganz krass war es letzte Woche, da waren 3.900 und hat er mir so gesagt, du willst ja nicht wissen, was hier zwischendurch los war. Also das ist ja wirklich wie eine Massenabhandlung. Da reden die Ärzte nicht mehr Bam-Spritze rein, raus. Hat er so erzählt und ich so, oh Gott. Und er so, ja, dass ich mal so viel Zeit habe, hier mit jemandem zu reden, das ist ja selten. So, und dann kam die Ärztin Emmy. Holla die Waldfee. Die hätte bei RTL eine eigene Sendung für eine Arztsendung bekommen können. Ja. Ich meine, durch die Maske sieht man ja nicht viel vom Gesicht, aber sie hatte strahlende blaue Augen. War Ende 20, würde ich schätzen. Ende
echt?
20 ungefähr. Die war krass jung. Ganz jung.
Da war sie aber fix mit ihrem Studium.
Ja. Und die drehte sich um und ich dachte erst, oh bitte lass es die sein, weil da waren auch ganz alte Ärzte. Und alt bin ich nicht. Und brauche ich nicht. Nein, Quatsch. War ein Spaß.
Was
hey,
ist denn?
War ein Scherz. Okay. War ein Scherz. Mhm. War ein Scherz.
Mhm.
Genau, und die kam um die Ecke und meinte, hello! So kam sie rein. Und das macht ja was mit dir. Das macht ja was mit dir.
Dann bist du dabei.
Wenn ein Mensch reinkommt und sagt, hello! So. Und dann hat sie gesagt, so, erst hat sie mich gesehen, ich glaube, sie wollte mich unbedingt duzen. Irgendwann ist sie über ins Du gegangen. Und dann hat sie gesagt, ach so, hier ist ja schon alles aufgefüllt von dir. Ach, klasse. Und dann hat sie gesagt, und hast du dich informiert über die Impfung? Habe ich gesagt, ja, ja, ich habe keine Fragen mehr. Ich habe mich genug informiert. Und dann hat sie gesagt, naja, man kommt ja heutzutage auch nicht mehr drum rum. Und dann meinte sie, ja, die erste Spritze ist ja total easy peasy und die bei der zweiten. Und da habe ich gesagt, ja, da bin ich mal gespannt bei der zweiten Dosis. Okay. Dann macht sie den Impfpass auf und sagt so, oh, du bist ja jünger als ich. Und ich so, sag mal, sehe ich jetzt so alt aus oder was? Und dann habe ich gesagt, und dann, ich war erst beleidigt. Und dann habe ich aber gesagt, okay, Lisa, nimm's mit Humor, lach. Und habe ich gesagt, was die Maske so mit dem Gesicht macht. Und sie schüttelt den Kopf, ja. Und sie hat den Kopf geschüttelt. Und meinte so, nee, einfach von deiner Ausstrahlung. Ich so, oh nee. Weil ich so, was die Maske mit einem macht.
Den peinlichen Moment weglachen.
Ja, und dann hat sie mir die Impfdosis gegeben. Also es war sehr amüsant. So, und dann muss man ja in diesen Beobachtungssaal. Und ja, dann bin ich dahin, hab gesagt, ich habe gehört, hier gibt's Prosecco. Dann haben sie gesagt, ja, stimmt, aber der ist geradeaus.
Das vorne bist denn du so aufgedreht gewesen da? Ich habe einfach gar nichts gesagt.
Nee?
Nee.
Ach, ich muss noch zu dem Helfer, dem Punk-Fotograf-Helfer. Da muss ich noch sagen, weil er meinte, er hätte auch schon eine Impfdosis bekommen und ich soll mir keine Sorgen machen, weil er meinte, bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt? Habe ich gesagt, ja, ein bisschen schon, aber positiv aufgeregt, ich freue mich ja. Hat er gesagt, und war dein Wochenende gut? Ich so, ja, ja, natürlich mit Vorfreude auf Montag, ne? Und dann hat er gesagt, er hat nämlich auch schon eine Impfdosis und das ist überhaupt nicht schlimm, weil er hatte Corona und er hat aber nur eine Impfdosis erstmal bekommen. Und dann hat er gesagt, ja, auch hier mit Alkohol, da brauchst du keine Sorgen haben. Ich war auf dem Tempelhofer Feld, weißt du, und da sage ich mal so, ohne Alkohol kann man da ja auch nicht sein. Ja, und dann war ich in diesem Beobachtungsraum, habe nach Prosecco gefragt, den gab es dann leider nicht. Und dann bin ich rausgegangen. Also es war sehr amüsant. Du hast nicht mit denen geredet?
Kaum.
Hatten die keine Zeit, mit
kaum
dir zu reden?
Kaum, das gar nicht. Naja, der eine, der uns bei den Plätzen eingewiesen hat, wo es dann zu den Impfkabinen ging, zumal das war auch ganz anders bei uns. Ich musste nicht zur Kabine 30 rennen.
Ja, auch gut, dass du sagst bei uns, als wäre es dein Impfzentrum.
Na, das war bei uns in der Community da, im Velodrom. Das war eine
bei
ganz andere
ganz
Materie.
Anders.
Das war nämlich so, du saßt da und dann kam persönlich zu dir deine Begleitperson hat dich abgeholt, mit in die Kabine genommen, die Daten aufgenommen. Du wurdest da von Punkt A bis Z überall abgeholt, gefühlt an der Hand genommen und zum rechten Platz gewiesen.
Und hast du mal nachgefragt, wie viele da täglich ungefähr geimpft werden?
Ich hatte, wie gesagt, einen, als ich auf dem Weg war zur Impfkabine, wo man da warten musste, da hatte ich einen, der war ein bisschen frauenfeindlich, könnte man, also er war freundlich, aber er sagte zu einem Jungen.
Aber auch feindlich,
naja,
feindlich.
Er hat dort mich hingesetzt als junge Dame und noch eine andere junge Dame, ich glaube, die war noch in der Schule sogar, wie ich mitbekommen habe. Oh Gott, das habe ich zugehört, eine Datenschutz, naja, aber sie hat sehr laut geredet, so, man konnte es gar nicht überhören. Und dann sagt er zu dem jungen Herren, den er da auch da hingesetzt hat, es könnte jetzt ein bisschen anstrengend und nervig für sie werden, jetzt müssen sie hier mit zwei Frauen sitzen.
Sein Ernst?
Ja, und hat aber so gelacht.
Nee, finde ich nicht witzig.
Und ja, deswegen, das Gespräch mit diesem Herren war dann quasi gelaufen. Aber witzig, die Impfhelferin, die mich reingeführt hat, die hieß auch Emily. Und das fand ich recht sympathisch.
Klar.
Das war meine Namensschwester. Klar. Und mit der Ärztin habe ich auch nicht wirklich gesprochen.
Der Typ hieß auch Lisa, fand ich super.
Nee, ich habe nicht geredet mit denen, nicht viel, nein.
Hä, aber ich fand total komisch, du hast mir doch erklärt, dass bei dir die Arzthelferin geimpft hat,
ja,
und
hat
die
Ärztin
stand daneben.
Richtig.
Bei mir gab es nur eine Ärztin.
Nee, da kam eine Ärztin rein mit ihrer Arzthelferin, mit Schwester so und so, und die hat dann gesagt, so, ich impfe sie jetzt. Und dann ging's los.
Bei uns war es anders. Das sage ich ganz ehrlich.
Aber ich glaube, im Velodrom, da gab es sowieso nur ÄrztInnen und dazu gehörte jeweils immer ein Arzthelfer, eine Arzthelferin. Oder eine Schwester, ich weiß ja nicht. Oder
eine SchwesterIn.
Eine Schwester, ein Schwester.
Eins Schwester.
Ich meine, ich bin ja auch eigentlich in der Biologie, sagt man ja zum Beispiel auch nicht Mutter, Vater, sondern sagt man immer Eltern. Eltern und ein Eltern.
Echt?
Und das klingt vielleicht für uns grammatikalisch erstmal inkorrekt, würde aber genderneutral sich auswirken. Also ich glaube, vielleicht könnte Elter, ein Elternteil, könnte ganz gut sein.
Abgefahren.
Tja, die Biologie ist ein Vorreiter, sag ich so, wie es ist.
Gut. Emmy, was ist denn dein aus dem Nähkästchen?
Also, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber letzte Woche, Lisa, da warst du ja für 3 Tage nicht da.
Ja, stimmt.
Und wie hast du mir die Wohnung hinterlassen? Mit leerem Kühlschrank. Und es war für mich, muss ich so sagen, erstmal ein Schock.
Panik.
Da kam Panik in mir auf. Ich sag auch, warum? Liebe Drudys, ich war seit 1,5 Jahren wahrscheinlich nicht alleine einkaufen. Also nicht richtig groß, sondern Lisa hat mir dann gesagt, Emmy, geh mal einkaufen, kauf mal das und das. Aber plötzlich, mit einem Mal, nach 1,5 Jahren stand ich vor dem Mysterium und der Herausforderung, geh alleine einkaufen. So, dann habe ich mir eine Liste gemacht und dachte, naja, vielleicht solltest du an das denken und an das und an das. Und da habe ich auch von vornherein gedacht, ja, Essen weiß ich jetzt nicht. Koche ich? Nee. Also es gibt zum Frühstück, da gibt es Toast, zum Mittag auf Arbeit, da gibt es Brot und zum Abendbrot, wenn du Hunger hast, da gibt es Brot.
Oder Reiswaffeln.
Und für einen Snack zwischendurch gibt es eine Reiswaffel. Und die Druddies, die aufmerksam sind, die haben ja auch schon in der Story gesehen, wie mein Einkauf aussah. Denn es war mein Einkauf, ja, es war Emmys Einkauf. Und ich muss aber sagen, in diesem Laden, ich war in dem Kaufland, war ich ja schon mit dir 2-3 Mal. Nein. Ich war heidenlos überfordert. Erstmal rannte ich schon wieder rum und habe diese Flaschenautomaten gesucht.
Na, wo warst denn du, wo wir immer sind?
Nee, da wo wir meist sind. Fast immer. Da wo es Currywurst gibt davor.
Ach da.
Wir werden nicht verraten wollen, wo wir zu Kaufland gehen. Als würde jemand uns da hinterher stalken.
Unsere Community
und
ist so
jedenfalls,
gewachsen.
Nee. Ich sag's wie es ist, ich bin mehrmals hin und her gerannt und gepäst, weil ich irgendetwas vergessen habe, nicht gut gepackt hatte oder die Kalkulation. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, ich bin ein sehr einfacher Mensch und ich bin ein richtiges Sale-Opfer. Wenn ich vorbeilaufe und ich sage, ich brauche Brot, dann nehme ich aber das Brot, was ganz, ganz vorne liegt, was mir direkt ins Auge steht. Ich bin da nicht am Lesen und Preise vergleichen.
Nein.
Nee, da war ein Brot, habe ich mitgenommen. War im Angebot, habe ich gedacht, cool, nehmen wir mal so.
Und wie teuer war der Einkauf jetzt?
Also der Pfandbon war relativ hoch tatsächlich. Ich stand auch bestimmt 10 Minuten da an die Flaschen. Düpp, düpp, düpp. Und ich glaube, bezahlt habe ich um die 20 Euro. Mhm.
Du hast ja fast auch nur Hygieneartikel gekauft.
Ja, da habe ich mich gefreut drüber. Da habe ich auch was im Angebot gefunden. Und letzten Endes fiel mir in der Kasse dann auf, nein, vorher schon. Ich war die gesamte Zeit auf der Suche nach Zimt. Mhm. Aber ich sag so, ich habe kein Zimt gefunden.
Der ist bei der Fleischtheke.
Und bevor ich mich dann rumfrage oder irgendwas, gehe ich aus dem Laden einfach raus. Dann gibt es für die Woche kein Zimt. Nee, habe ich keine Lust. Ich bin dreimal zurückgelaufen und habe alles abgesucht. Habe ich nicht gefunden, dann gibt es kein Zimt. Ende.
Dann habe ich
Brot auf Strich vergessen und noch ein, zwei andere Dinge. Aber es war mir dann auch egal, weil ich war wirklich gestresst und wollte nach Hause. Es hat mir absolut keinen Spaß gemacht.
Ach, schön.
Und an der Kasse, das war alles eine Überforderung. Dann wusste ich nicht, wie packe ich jetzt die Tüte, wie packe ich den Einkaufswagen. Du hast ja deine Technik.
Ja.
Ja, weiß ich doch nicht.
Ein
System, nee. Mm-mm. Nee. Nein. Das wollte ich mal so erzählen.
Warum machst du deine Nase immer gegen das Mikro? Emmy, ihr müsst euch vorstellen, Emmy macht zwischendurch immer so und reibt ihre Nase an dem Mikro. Warum machst du das? Ist es juckig?
Ja.
Ein kleiner Eskimo-Kuss.
Hab ich mir jetzt so angewöhnt.
Jetzt kommen wir zur Kategorie.
Schatz doch mal. Was ist denn heute los mit dir? Okay, okay.
Emmy, warte mal kurz. Schätz mal, bei welcher Minute wir sind. Nicht auf die Uhr gucken.
22.
26.
Eieiei. Na, dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen.
Ja.
Also, ich habe eine Studie herausgesucht aus dem Jahre 2013.
Oh.
Also schon ein bisschen was zurückliegend.
8 Jahre.
Aber ist nicht schlimm. Durchgeführt wurde diese ganze Studie vom Forsa-Institut für den Stern, das Magazin.
Mhm. Mhm.
Befragt worden sind dabei 1.002 Menschen. Und diese wurden durch computergesteuerte Stichproben ermittelt.
Also, wie du auch sprichst.
Ja, rein zufällig. Und in der Studie ging es um Neuanfänge, wer hätte es gedacht?
Ja.
Und deswegen würde ich jetzt ganz gern von dir wissen, Lisa, in welcher Altersspanne ist der Wunsch nach einem Neustart, Neuanfang am größten und in welcher am niedrigsten? Ich gebe dir die Altersspanne natürlich vor. 18 bis 29 Jahre oder 30 bis 44 Jahre, 45 bis 59 Jahre oder über 60.
Das sind ja voll viele Spannen.
4 Stück.
Ja, das erste.
Der Wunsch ist am größten in der Altersspanne von 18 bis 29.
Neuanfänge zu machen?
Ja.
Ja.
Nein. Nein.
Na,
warum?
Dann ab.
Und am niedrigsten, wo ist der Wunsch danach am niedrigsten, nach einem Neuanfang?
Ja, wenn das schon falsch ist, dann die 18.
Hä?
Die.
Nein!
Ich verstehe dich nicht.
Lisa, du sollst einfach sagen, welche Altersspanne hat den größten Wunsch nach einem Neuanfang? 18 bis 29, 30 bis 44,
30 bis
45 bis 59 oder ab 60?
30 bis 44.
Haben den größten Wunsch nach einem Neuanfang.
Ja.
Ja, ja, korrekt. 33% der Befragten, die sich in diesem Alter befanden, wünschen sich einen Neuanfang zu wagen.
Was ist heute los?
Und wo ist der Wunsch am geringsten?
Bei 18.
Nein.
Warum?
Bei den ab 60-Jährigen.
Ah, okay.
Die wünschen sich gar keinen Neuanfänger mehr. Die sind mit ihrem Leben durch, die sind glücklich, die sind zufrieden.
Ja, ist auch irgendwie logisch. Das war ein bisschen doof,
Du hast da absolut nicht nachgedacht. So, jetzt kommen wir zu einer einfacheren Aufgabe für dich. Du musst jetzt nur eine Zahl schätzen. Bei wie vielen der Befragten steht der Wunsch nach einem neuen Beruf ganz oben auf der Liste?
Ja.
Wenn es um Neuanfänge geht, natürlich.
Ja.
Wie viel Prozent? Was ist denn los mit dir?
Ich dachte, jetzt kommt noch ein Alter dazu.
Nein!
Oh, das ist voll schön.
Alle Altersspannen zusammen. Wie viel Prozent der Befragten wünschen sich einen Neuanfang im Bereich Beruf?
Ah, jetzt habe ich es. Ich würde schon sagen, jeder Dritte vielleicht. 36%.
57%.
So viel?
57%, ja.
Oh.
Wünschen sich im Bereich Beruf einen Neuanfang.
Über die Hälfte.
Jo, dann kommen wir zur nächsten Frage, Lizelle. Bei wie viel Prozent der Befragten steht der Wechsel des Wohnortes ganz oben auf der Wunsch für Veränderung-Liste?
Also wenn schon 57% gesagt haben, Neuanfang wegen Job,
ja,
dann ist wahrscheinlich Ort auch hoch.
Mhm.
Aber jetzt ist die Frage, ist es höher? Ich würde sagen, vielleicht sogar höher. Es geht ja auch manchmal miteinander einher.
Hm.
60%.
Nee, 42%.
Och Mann.
Doch ein bisschen weniger.
Ich bin richtig schlecht heute.
Und jetzt gebe ich dir mal einen kleinen Tipp. Jetzt kommen wir zur niedrigsten Prozentzahl. Von den bislang 2 gehörten und jetzt insgesamt von 3 gehörten. Bei wie viel Prozent der befragten Personen steht die Veränderung im privaten oder familiären Bereich, Kontext, an erster Stelle bei einem Wunsch nach Veränderung?
Zum Beispiel Kinder kriegen oder was?
Da stand Veränderung im privaten oder familiären Bereich. Na, wahrscheinlich Kinder kriegen, Partnerwechsel.
Ja. Und du hast gesagt, das ist die niedrigste Zahl.
Von allen dreien ist, ja.
Ja, dann 34%.
Gar nicht so schlecht, 38%. Und ich möchte ganz kurz die Überleitung machen,
ja,
weil meine
gerne.
Studie war hervorragend gewählt.
Ja.
Wir kommen jetzt nämlich zu Neuanfängen.
Ja.
Und wir werden natürlich von eigenen Neuanfängen reden, falls es denn zu welchen kam. Und natürlich wollen wir auch darüber reden, wie das dann für den Partner ist oder für eine Partnerschaft.
Ja.
Und deswegen finde ich es ja interessant, dass in der Studie die familiäre oder private Konstellation am wenigsten verändert werden sollte. Eher Wohnort und Job stehen an oberster Stelle.
Ja, finde ich krass.
Und deswegen würde ich sagen, rein ins Thema, Lisa.
Rein ins Thema. Also unser Thema ist Neuanfänge. Wir werden von Neuanfängen berichten. Nein, ein kleiner Spaß. Ja, Emmy, hattest du schon mal einen Neuanfang?
Nee, ich würde es gern von dir zuerst wissen, Lisa.
Achso, warum sollte ich denn anfangen?
Naja, du solltest anfangen mit deinen.
Ach so.
Mit deinem oder deinen Neuanfängen.
Also,
sogar.
Wenn ich an Neuanfänge denke, dann ist einer ganz prägnant, weil ich war mir nicht so ganz sicher, ist denn so ein Neuanfang auch nach einem Abitur in eine neue Stadt ziehen und einen neuen Studiengang anfangen?
Find ich
ist
schon,
ja eigentlich
doch.
Auch ein Neuanfang.
Ja.
Aber ich würde gerne eher über meinen Neuanfang reden, der mich sehr stark geprägt hat,
mhm.
Weil das auch so einen Sinneswandel hat. Ich meine, dass ich nach Berlin gezogen bin, das war alles geplant und es hat auch sehr in mein Leben gepasst, sagen wir mal so.
Mhm.
Der andere Neuanfang war eher, dass irgendwie mein Leben kollidiert ist, um es ein bisschen dramatischer auch zu machen.
Abbruch war da angesagt.
Abbruch,
und da musste
Rückzug.
Man irgendwie zurückrudern, ja. Und überlegen, was man
also
Neues anfängt.
Also Emmy und ich haben uns kennengelernt im Jahre 2017 und ich war sehr erfolgreich in meinem Job. Ich war in der Medienbranche tätig, habe auch hier und da mit Influencern, mit Künstlern, mit Musikern zusammengearbeitet. Und das heißt, Emmy hat mich kennengelernt und ich war eigentlich eine Businesswoman. Du kannst ja auch
du
mal.
Du warst eine absolute Businessfrau. Deine Zeit war wahnsinnig begrenzt, muss ich sagen.
Mhm.
Und eigentlich war Arbeit immer in deinem Kopf präsent. Also am Wochenende, abends, nachts, morgens, manchmal, wenn ein Release oder irgendwas war, dann musstest du um 24 Uhr auf den Samstag arbeiten.
Ja.
Oder auf den Freitag.
Und halt auch irgendwie, du Emmy, morgen kann ich nicht, morgen fliege ich nach Köln, da ist ein Shooting oder ich muss da und da hin zu einer Party oder so.
Ja, wenn irgendwelche Tourneen waren und du warst dann 4, 5, 6, 10 Tage on Tour mit irgendwie einem Reisebus oder sowas.
Ja.
Warst gar nicht in der Stadt, ja.
Und gleichzeitig habe ich ja auch noch studiert, also das heißt, ich war gar nicht so richtig Vollzeit am Arbeiten. Genau, und tatsächlich habe ich immer mehr gemerkt, ich schaffe das nicht mehr, auch emotional, weil mein Körper auch ganz stark reagiert hat, also ne, mit zittrigen Knien, mein Magen hat nicht so mitgespielt und so, was schon erste Anzeichen waren. Und eigentlich war der Auslöser dann an meinem Geburtstag vor 3 Jahren jetzt fast.
2018 war das, ne?
Genau. Und da sind wir nach Prag gefahren und da war gerade ein großer Release von einer Künstlerin von mir. Aber ich war ja offiziell im Urlaub und habe alles eigentlich auch abgegeben. Und Emmy und ich kommen in Prag an und irgendwas ist total schief gelaufen. Das Video ist schon online, obwohl es nicht online sein soll. Bei iTunes war was schief und keine Ahnung. Und ich habe gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht fokussieren kann gerade und den Urlaub genießen kann, sondern war total zittrig und hatte Angst und keine Ahnung was. Und auch an meinem Geburtstag dann, der glaube ich einen Tag oder zwei Tage später war, konnte ich den auch nicht so richtig genießen. Und da war für mich sofort ein Signal, ich glaube, ich muss hier erstmal aufhören. Also ich muss erstmal einen Cut machen. Das geht nicht mehr. Und wir haben ja auch ganz viel geredet und du hast auch gesagt, naja, es gibt auch einen Unterschied zwischen einer Passion, die man auch gerne verfolgt und dabei auch Spaß hat, oder wirklich eine krankhafte Passion, wo man total versteift ist und darauf buhlt.
Na, mir ist aufgefallen, dass als wir uns kennenlernten, warst du wahnsinnig passioniert und du warst mit deiner Arbeit Feuer und Flamme. Und deswegen fand ich es auch gar nicht schlimm, wenn du irgendwo weggefahren bist oder irgendwo hingeflogen bist oder auch am Wochenende morgens ans Handy gegangen bist. Weil ich habe gemerkt, dass du das gerne machst und dein Herz dafür brennt, dass du das liebst.
Ja.
Aber während der ganzen Wochen, Monate, die wir dann zusammen waren bis dato, da habe ich gemerkt, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Und ich fand eher, dass du dann, du hast zwar noch gerne gearbeitet, aber eher war das unter einem wahnsinnigen Druck.
Ja.
Und dauernd war der Gedanke, ich darf nichts falsch machen. Mhm. Was, wenn was falsch läuft? Was falsch gelaufen ist, muss meine Schuld sein? Und wie kann ich es wieder gerade biegen? Mhm. Und teilweise habe ich auch das Gefühl gehabt, du warst ein bisschen überfordert mit der gesamten Verantwortung und hast dich irgendwie auch allein gelassen gefühlt irgendwo. Mhm.
Ja.
Und ich glaube, das war auch dann der Grund, weshalb ich gesagt habe, du Lisa, vielleicht solltest du nochmal deine Arbeit ein bisschen überdenken oder irgendwie mal das Gespräch suchen mit deinen Chefs oder irgendwas, weil da hat eine Veränderung stattgefunden.
Und ich wusste halt, wenn ich so weitermache, dann kriege ich einen Burnout. Also es war wirklich so kurz davor, dass ich nichts mehr gebacken kriege, dass ich nur noch auf Hochtouren arbeite. Und also ich glaube, was so schwierig für mich war, dass es ja eigentlich mein Traumjob war. Also ich wollte immer genau dahin. Mhm. Und dann sitze ich da und habe diesen Job sogar schon, obwohl ich gerade mal am Studieren bin. Und dieser Job ist safe, 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 wenn ich mein Studium geschafft habe, was auch nicht mehr lange war zu dem Zeitpunkt. Aber ich wusste, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Und deswegen auch, es fiel mir sehr, sehr schwer, diesen Neuanfang zu wagen, weil ich habe auch zu dir gesagt, ich brauche einen Cut, ich muss ein, zwei Monate wirklich mal nichts machen. Ich fahre zu meinen Eltern, ich fahre zu einer Freundin so und mal ein bisschen raus, ein bisschen Luft holen und erstmal gucken, was brauche ich und was will ich eigentlich. Und da habe ich ja auch zu dir gesagt, und sei es, dass ich danach erstmal an eine Kasse muss, um erstmal runterzukommen, aber so geht es gerade nicht weiter. Und es fiel mir wahnsinnig schwer, weil es genau eigentlich mein Job war, aber schlussendlich ja nicht, weil ich wusste, ein Leben lang kann ich das nicht unter diesen Bedingungen machen.
Ja.
Und wenn ich andere beobachtet habe in dem Business, gerade auch Frauen, die waren halt alle so fertig. Und dann wusste ich, gerade mit meiner Art zu arbeiten und dass ich mich immer reinknie in Projekte und so, wird das immer ein Teufelskreis bleiben in dieser Branche. Außer du bist halt vom Typ her anders. Aber ich wusste, ich werde mich vom Typ her nicht verändern.
Mm, ja.
Wie hast du das wahrgenommen? War das eine Belastung für dich?
Mm.
Eher mich so zu sehen, ne, dass ich so leide.
Ja, ich glaube, jegliche Änderung, die du angestrebt hast, war für mich eher eine Erleichterung, weil ich wusste, dass du versuchst, dass es dir wieder besser geht. Weil ich habe ja gesehen, dass es kein Zustand war. Und natürlich habe ich ja auch hier oder da die Vorzüge genossen von deinen Berufen oder von deinem Beruf. Und ich fand es ja auch schön, und das war ja auch, was du mir am Anfang erzählt hast, dass du das mal erreichen möchtest. Und ich habe das auch dann das Gefühl gehabt, dass du deine Träume gerade wahr werden lässt. Aber natürlich war es irgendwie auch seltsam für mich, weil ich wusste, dass du ein, zwei Monate erstmal gar nichts machst und dann habe ich dich ja an der Zeit auch wenig gesehen, weil du warst da eine Woche, hier zwei Wochen. Also du warst ja quasi für anderthalb Monate warst ja nur an Tour. Und natürlich ist ja auch nicht außer Frage, dass man vielleicht an dem Punkt dann auch vielleicht eine Beziehung sogar fallen lässt, weil man sich selber nochmal so setteln möchte oder auch muss, dass man alle Einflüsse von außen erstmal weglässt.
Ja.
Oder dass du auch vielleicht die Stadt wechselst. Oder eine ganz andere Branche, bei der ich vielleicht denke, okay, komisch. Also kann man ja nie wissen. Und natürlich sollte man auch nicht locken, dass man daran nicht auch mal einen Gedanken verschwendet. Also klar, man möchte als Partner, gerade wenn man jemanden liebt, möchte man für die Person nur das Beste. Aber der eigene Arsch geht einem da doch schon ein bisschen auf Grundeis, weil man ja natürlich mit dranhängt. Also das ist ja, alles andere wäre ja auch Quatsch.
Ja, ja, voll. Aber es passt auch ein bisschen zu deinem Neuanfang. Kannst du davon mal reden? Oder geplanten Neuanfang?
Also ich wollte nämlich sagen, natürlich habe ich jetzt so eine riesen Wandlung wie du gar nicht erlebt. Mhm. Da kann ich jetzt so nicht von sprechen. Aber auch ich würde eher sagen, es war so ein Mindset-Wechsel aufgrund von einem geplanten Neuanfang und quasi dem Anfang, den Neuanfang in die Tat umzusetzen. Kann man das so ganz gut sagen?
Ja.
Also ich habe mich quasi gedanklich und auch praktisch mit einem Neuanfang beschäftigt, habe den Sprung auch gewagt. Letzten Endes ist der Neuanfang aber so ein bisschen ins Wasser gefallen und ich habe mich dann auch eher dafür entschieden, einen Neuanfang in meiner alten Materie zu machen. Also
es ging um berufliche Werdegang.
Ich wollte nämlich gerade sagen, es geht ja um mein Studium. Mhm. Und ich glaube, es fing schon an, so im dritten, vierten Semester oder zweiten, dritten Semester, ich gedacht habe, einmal ist es schon eine krasse Wucht, die auf einen zukommt da. Und es hat mit Schule, finde ich, auch überhaupt nichts zu tun. Also es ist gar nicht vergleichbar, dieser Notendruck und auch der Aufwand, den man da betreiben muss. Und wenn man denkt, dass man mit 1,0 oder mit 1,5 oder was auch immer vom Abitur kommt und dann ein Studium durchrockt, würde ich so nicht unterschreiben. Und dann habe ich gedacht, nee, vielleicht habe ich aber das Falsche ausgewählt. Aber die Existenzkrise kam eigentlich erst auf mich zu, als ich gedacht habe, und wenn es falsch ist, was ist denn dann das Richtige für mich? Hm. Weil bis heute kann ich mir auch absolut einfach keinen anderen Studiengang vorstellen. Hm. Und dann hast du ja vorgeschlagen, ich soll eine Ausbildung machen.
Ja.
Und das wäre ja ein Neuanfang gewesen. Aber ich habe mich da ganz vehement gegen gewehrt. Hm. Weil aus meiner Betrachtungssicht oder aus meiner Betrachtungsweise war eine Ausbildung ein Downgrade. Hm. Also ein absolutes Runterstufen von dem, was ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, einfach sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, hat für mich den Neuanfang eher gebracht.
Ja, also ich glaube, bei dir war es der Prozess, Bewerbungen zu schreiben und genau wie du gerade meintest, sich damit auseinanderzusetzen. Und es hat ja im Endeffekt jetzt nicht funktioniert und geklappt, aber du hast trotzdem dadurch irgendwie neue Motivation fürs Studium wiederbekommen, was total eigentlich witzig ist, weil den Weg, den du eigentlich gehen solltest, hat sich nicht ergeben, aber du hast dadurch allein schon durch das Anfangen, den neuen Weg einzuschlagen, hast du schon wieder Motivation für den anderen Weg bekommen.
Ja, ist irgendwie eigentlich ganz witzig, aber ich glaube, der Ursprung dessen ist, dass ich mein Studium aus anderen Gründen habe so ein bisschen schleifen lassen und beinahe fallen gelassen. Hm. Weil ich kam nicht so durch wie ursprünglich mal angenommen und jede Abweichung vom ursprünglich geplanten Weg, und ich rede da von meinem geplanten Weg nach dem Abitur. Hm. Also mein Ziel war es, auf eine Uni zu gehen und da in 6 Semestern egal was durchzurocken mit einem tadellosen Abschluss und dann direkt einen Master hinterher.
Ja.
Und als ich schon 1-2 Semester in Verzug war und wusste, Regelstudienzeit kann ich schon mal abschreiben, da war ich eigentlich für mich schon gescheitert. Mhm. Und deswegen war meine Motivation weg und ich konnte mich auf den Weg gar nicht mehr fokussieren und brauchte eher irgendwie einen Neuanfang oder einen Cut, weil, nee, ich habe mich einfach hängen gelassen, weil ich dachte, ich bin gescheitert. Also ich habe eigentlich alles, was ich mir vorgestellt habe, verkackt.
Ja, und ein bisschen passt das auch zu dem, was du vorhin meintest. Ich hatte dann schon ein bisschen Schiss, wie sich unsere Beziehung auch ändert, wenn du von deinem Studentenleben in ein Ausbildungsleben gehst, weil das sind andere Zeiten, das sind andere Freiräume, das ist ein anderer Ort, wo du dann hingehst und so. Das ist auch für dich ein neuer Schritt, ne, wo man irgendwie, wo es ja auch heißen kann, nee, weißt du was, ich habe da jetzt irgendwie einen anderen Weg gefunden, vielleicht will ich auch woanders hinziehen, ne, was du vorhin auch zu mir meintest. Und da hatte ich echt ein bisschen Schiss, ob wir unser Leben so weiterleben können, was wir jetzt schon seit 3,5 Jahren führen, mit Studenten, wir haben eine gewisse Freiheit, ne? Gut sind wir eingespannt durch
auch
unsere Jobs.
Auch ein gewisses Einkommen dadurch natürlich.
Aber weißt du, was ich meine? Ja. Und das war erst so ein bisschen, da hatte ich ein bisschen Bammel.
Aber war das jemals eine Überlegung, mir davon abzuraten? Oder hast du immer gedacht, nee, ich will vermieten immer das Beste und wenn das Beste für mich nachteilig ist, dann muss ich das in Kauf nehmen?
Absolut. Also ich glaube, für mich war immer, ich will immer nur das Beste für dich und ich will auch, dass du glücklich bist. Das habe ich dir ja auch gesagt. Also am wichtigsten ist für mich, dass du was findest, wo dein Herz aufgeht. So. Mhm. Und dafür muss man halt auch manchmal über steinige Wege. Für mich war aber auch wichtig, dass ich ehrlich zu dir bin und auch sage, du schränkst dich da natürlich gerade auch ein bisschen wieder ein. Aber da habe ich ja dir gleich einen Lösungsvorschlag gegeben und gesagt, hey, aber man kann sich ja auch in der Branche mit Weiterbildungen und so spezialisieren. Dafür braucht man jetzt keinen Master.
Ja.
Also ich habe immer versucht, das abzuwägen. Aber natürlich wünsche ich dir das Beste. Und ich glaube, das ist ja auch die Kunst in einer Beziehung, dass man da gewisse Kompromisse, na, heißt es Kompromisse, das weiß ich jetzt nicht, aber eingeht, weil der Partner, man gönnt es dem ja auch. Ich will am liebsten auch, dass du Professorin bist, aber das bringt uns ja auch nicht weiter, wenn du dich da quälst.
Ja, ich glaube, natürlich hat man von seinem Partner, seiner Partnerin immer ein ideales Bild und eine Vorstellung davon, wie die Person am besten dastehen sollte,
ja, genau,
irgendwann mal. Aber was man dabei nicht vergessen sollte, ist, es ist ja schön, dass die Person auch vielleicht dann alles erreicht, was man sich selber vorstellt für sie. Wenn die Person damit aber nicht glücklich ist,
richtig,
dann wird die Beziehung niemals glücklich sein und es wird niemals funktionieren.
Mhm.
Also unsere Beziehung ist nur so gut, wie es dem jeweiligen Partner, der Partnerin auch geht.
Ja.
Und wenn die Beziehung glücklich ist und du glücklich bist, dann ist mir egal, ob du bei Netto an der Kasse sitzt und dann wir eben gucken müssen, wie wir einen Urlaub finanzieren können oder weiß ich nicht, du bist total hoch angesehen und tingelst durch die Weltgeschichte.
Hm.
Hätte ja beides Nachteile und Vorteile.
Richtig. Aber ist es denn für dich eine Selbstverständlichkeit, dass man bei so einem Wagnis von einem Neuanfang, dass da das Gang und Gäbe ist, dass der Partner eine Unterstützung ist?
Das finde ich nicht so schwierig zu beantworten.
Findest also du nicht so schwierig?
Also natürlich irgendwie sollte es selbstverständlich sein.
Ja.
Weil wenn man an einem gewissen Punkt in der Beziehung angelangt ist und man spricht von inniger, tiefer Liebe, dann sollte man die Person natürlich unterstützen bei ihrem Weg.
Mhm.
Und da finde ich, ist so ein Berufswechsel oder auch vielleicht ein Wohnortswechsel doch eine kleine Sache, also ein kleiner Aufwand gegen diese große Beziehung, die man doch hat. Ich kann aber auch verstehen, dass einige PartnerInnen sagen würden, das ist mir jetzt zu viel und zu weit. So viel Veränderung kann ich persönlich nicht durchmachen, weil schön, dass du dann glücklich bist, aber ich würde dann unglücklich werden aufgrund der Veränderung.
Mhm.
Aber da finde ich, sollte man auf jeden Fall immer die Sachen erstmal probieren. Man kann nicht
auch
von vornherein sagen, damit werde ich unglücklich.
Ja.
Nee, warum? Probier's doch erstmal. Und vielleicht macht es sich ja auch glücklich, wenn die andere Person glücklich ist. Vielleicht braucht man auch nur ein bisschen Zeit. Also natürlich, nach 2 Wochen werde ich mich in einem neuen Wohnort vielleicht noch nicht wohlfühlen. Aber vielleicht nach 3, 4 Monaten sage ich, das Beste, was mir je passieren konnte.
Ja, ich würde auch ein bisschen sagen, Perspektivwechsel, ne? Also, dass man dann auch sagt, was ist denn, wenn ich jetzt in der Situation wäre und habe ein tolles Jobangebot in einer anderen Stadt, dann ist es ja schon so, dass ich denke, oh mein Gott, das wäre echt Hammer, wenn meine Partnerin da mitzieht und wir als Team das durchstehen und an einem Strang ziehen. Und das finde ich eigentlich in solchen Situationen wichtig. Natürlich ist das ein Brocken für den anderen, aber ich finde immer, Perspektivwechsel einnehmen und gucken, ja, was wäre denn in solch einer Situation, wenn ich da der Handelnde wäre, dann möchte ich eigentlich auch, dass mein Partner mitzieht und mich unterstützt.
Natürlich, ich finde aber trotzdem sollte man vorher vielleicht auch so ein paar Kompromisse festlegen, dass für den Fall nach einem halben Jahr man damit nicht warm wird, dass man dann überlegt, wieder zurückzugehen zu dem Ort, wo man sich wohlgefühlt hat.
Ja. Würdest du denn einen Neuanfang auch ohne mich als Partnerin wagen?
Wenn du gar nicht mitkommen wollen würdest und du würdest überhaupt nicht, ja, im Zweifel schon. Weil ich glaube, dann ist der Neuanfang auch notwendig, auch die Beziehung zu beenden. Weil wenn du mein neues Ich quasi überhaupt nicht mit mir erkunden möchtest oder auch mich dabei begleiten möchtest, wie ich mein neues Ich finde, dann wirst du auch bei meinem neuen Ich nicht vorkommen. Also dann gibt es dich dort auch nicht. Und ich glaube, dann sollte man eine Beziehung auch beenden, wenn da wirklich kein Weg ist, dass man das gemeinsam bestreiten kann.
Das andere ist natürlich austangieren und gucken, ist das jetzt nur ein Schnellschuss, weil man einen coolen Job gefunden hat auf irgendwo auf dem Land und wohnt aber in Berlin und ne, dass man darüber redet.
Na, und das ist wie bei mir, ne? Also ich meine, hätte ich alles abgebrochen und hätte mir schon eine Wohnung gesucht und sonst wo für eine Ausbildungsstelle, die ich letztendlich nie bekomme und die ich auch gar nicht antreten wollen würde. Schön blöd.
Und also ich sehe das auch so wie du. Es ist natürlich nochmal was anderes, wenn jetzt irgendwie das ein Job ist auf Zeit, ne? Wenn das jetzt irgendwie so ein halbes Jahr, wo man dann irgendwie guckt, findet man da Kompromisse oder so. Weil ich glaube, es ist schon schwierig, wenn man jetzt im Berufsleben steht und der eine hat einen Mega-Job zum Beispiel hier in Berlin und der andere findet aber einen Job in Hamburg zum Beispiel.
Ja.
Was macht man dann? Also, weil ich glaube, dann ist schon das Ego groß, dass man denkt, natürlich würde ich für meinen Partner mitkommen, aber wenn ich hier einen tollen Job habe, der mir super viel Spaß macht, warum muss ich den jetzt aufgeben? Weil dann gebe ich ja quasi alles auf. Ich finde, ein Kompromiss in einer Beziehung ist ja, dass man Teile aufgibt, jeweils, also dass jeweils der andere ja auch Teile aufgibt.
Ja. Naja, aber es ist ja in solchen Situationen schwierig. Der Kompromiss kann sein, man führt eine Fernbeziehung, wenn das als Kompromiss angesehen wird. Aber das ist ja für viele auch nicht so befriedigend.
Ja, ja. Ja, spannendes Thema, Emmy. Ich würde sagen, langsam müssen wir
wir müssen zum Ende kommen, ne? Wir haben schon wieder hier ganz schön viel gequasselt.
Drati, sagt uns doch mal, hattet ihr schon mal Neuanfänge, vor allem auch Neuanfänge in Partnerschaften? Und wie seid ihr damit umgegangen, ne? Also das würde mich auch mal interessieren. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zum All in All.
Magst du direkt anfangen?
Neuanfänge sind gut, habt keine Angst. Das gebe ich raus.
Ja, also ich möchte gerne rausgeben, ich glaube, es ist nie zu für einen Neuanfang. Weder zu spät noch zu früh. Und den Weg sollte man gehen. Ich glaube sogar unabhängig vom Partner und der Partnerin.
Ja. Und bis dahin sagen wir bis nächste Woche.
Bye bye.
Ich glaube, wir haben es.